mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Beginn und Aufstieg der Kybernetik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Woche befassen wir uns hier mit der Kybernetik, jener Wissenschaft, die sich mit den Strukturen und Funktionen von Regelungssystemen auseinandersetzt. Sie kam etwa Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf und ist von Norbert Wiener geprägt. Auf ihn ist auch die Bezeichnung zurückzuführen. Professor Norbert Wiener werden wir morgen in unserem Hörsaal mit seinem Manuskript zu dieser Reihe vorstellen. Den Anfang macht jedoch heute Professor Richard Wagner. Er war Direktor des Physiologischen Instituts der Universität München und hat sich vor allem durch seine Arbeiten in der Kreislaufphysiologie, der Koordination der Muskeln und der biologischen Regelung einen Namen gemacht. Der folgende Mitschnitt stammt aus dem Jahr 1963.
Immanuel Kant sagte einmal, dass in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist. In den Jahren 1923 bis 1925 untersuchte ich das Zusammenspiel unserer menschlichen Skelettmuskeln bei der willkürlichen Bewegung und stellte mir vor allem die Frage, wie das Rückenmark und das Gehirn es zustande bringen, dass wir einen Bewegungsplan, den wir in die Tat umsetzen wollen, tatsächlich durchführen können, obwohl die Kräfte, die bei der Bewegung in den Extremitäten selbst und in unserer Umwelt auftreten, sich dieser Bewegung widersetzen. Es stand von vornherein zu erwarten, dass wir in unserem zentralen Nervensystem einen Apparat besitzen müssen, welcher dafür sorgt, dass die Kraft unserer Muskeln an die physikalischen Kräfte, die bei der Willkürbewegung auftreten, angepasst wird. Um dies aber festzustellen, musste man die bei einer willkürlichen Bewegung auftretenden Kräfte in Bezug auf ihre Größe und in Bezug auf ihren zeitlichen Ablauf kennen. Nun ist es zweifellos so, dass auch für unsere Willkürbewegung die Grundgleichung der Dynamik Gültigkeit hat, welche sagt, dass in jedem Zeitmoment unsere Muskelkraft ebenso groß sein muss wie die Summe der Trägheits-, Reibungs- und elastischen Kräfte. Für irgendeine beliebige Willkürbewegung sind aber diese einzelnen Summanden praktisch so gut wie nicht feststellbar. Alle drei Summanden wirken gleichzeitig in unbekannter Größe. Die Trägheitskräfte hängen ab von der Größe der auf die Muskeln wirksamen trägen Masse des bewegten Körperteils. Die Reibungskräfte ergeben sich aus der Reibung in den Gelenken und der Sehnen in den Sehnenscheiden. Und die elastischen Kräfte hängen ab von der Dehnung der Sehnen und Bänder bei der Bewegung. Gestaltet man die physikalischen Bedingungen für eine einfache Willkürbewegung, zum Beispiel eine einfache Hin- und Herbewegung des Unterarmes im Ellenbogengelenk, aber so, dass der erste Summand der dynamischen Grundgleichung, also die Trägheitskraft, derart groß wird, dass Reibung und Elastizität dagegen vernachlässigbar klein ist, dann erfährt man den Kraftablauf und das Zusammenspiel antagonistischer Muskeln für den dynamischen Grenzfall des alleinigen Vorhandenseins von Trägheitskräften. Man kann dann beurteilen, wie Rückenmark und Gehirn die Muskeln steuern, damit sie mit Trägheitskräften fertig werden. Ebenso, wie man den dynamischen Grenzfall alleiniger Trägheitskräfte experimentell herbeiführen kann, indem man die träge Masse der bewegten Extremität derart vergrößert, dass Reibungs- und elastische Kräfte dagegen vernachlässigbar klein werden, kann man auch durch künstliche Vergrößerung der Reibung oder der elastischen Kräfte, welche die Muskeln bei der Bewegung zu überwinden haben, den Grenzfall alleiniger Reibung und alleiniger elastischer Kräfte für die Dynamik solcher Willkürbewegung herbeiführen. Wenn bei einer Bewegung, zum Beispiel des Armes, praktisch nur Trägheitskräfte wirksam sind und man schreibt die Bewegungskurve nach der Zeit auf, so ergibt sich innerhalb weiter Grenzen unabhängig von der Geschwindigkeit der Hin- und Herbewegung eine Sinuskurve. Außer der Bewegungskurve wurden auch noch die elektrischen Ströme aus den tätigen Muskeln abgeleitet und die Stromschwankungen aufgeschrieben, um über Tätigkeit oder Ruhe der Muskeln Aufschluss zu erhalten, sowie auch darüber, ob während einer Bewegungsphase ihre Tätigkeit zu- oder abnimmt. Jedenfalls ergab sich, dass die Bewegungskurve zum Beispiel des Unterarmes bei einer Hin- und Herbewegung innerhalb der Messfelder eine reine Sinuskurve war. Wie sollte man sich dies erklären? Die Muskeln änderten also ihre Kraft in gleicher Weise wie Federn, die eine träge Masse schwingend zwischen sich hin und her bewegten. Bei Exklusionen ergab sich kein anderer logisch zwingender Schluss als der, dass die motorischen Nervenzellen im Rückenmark durch elastische Organe gesteuert werden. Nun sind in unseren Skelettmuskeln tatsächlich solche elastischen Nervenendorgane vorhanden, und zwar solche, die hauptsächlich auf Dehnung sowie Dehnungsänderung und andere, welche hauptsächlich auf Spannung sowie Spannungsänderung mit Erregung ansprechen. Die entstandenen Erregungen werden dann durch sensible, afferente Nervenfasern ins Rückenmark geleitet und den motorischen Nervenzellen dort selbst übermittelt. Hierdurch geraten diese Nervenzellen in Erregung und schicken ihrerseits durch ihre motorischen Nervenfasern den Muskelfasern jene Impulse zu, welche die Muskeldasern in Tätigkeit versetzen. Das Zusammenspiel der vielen Muskelfasern, aus welchen ein Muskel besteht, wird also durch elastische Endorgane sensibler Nerven, die in den Muskel eingebaut sind, über das Rückenmark hinweg gesteuert. Nun ist aber zu bedenken, dass der mechanische Effekt, den die Muskelfasern hervorbringen, selbst wieder auf die sensiblen Endorgane zurückwirkt. Das heißt also, es liegt eine Rückkoppelung vor, ein in sich geschlossener Kreis. Es laufen fortgesetzt Erregungen im Kreise herum. Dieses System mit Rückkopplung stellt aber eine in sich geschlossene Kausalkette dar und Vorgänge in solchem System werden zur Voraussetzung ihrer selbst. Die Automatie der Bewegung durch einen, wie man heute sagt, Servomechanismus, war damit 1925 bereits klar erkannt und erschöpfend beschrieben. Dies war ein entscheidender Fortschritt gegenüber der bisher gültigen Reflexlehre, die die Rückkopplung, also die Rückwirkung dieses Systems auf sich selbst, nicht in Betracht gezogen hatte. Nur eine quantitative Feststellung hatte dieses Ergebnis gebracht, nämlich die schon früher erwähnte Kurvenausmessung, welche ergab, dass die Bewegungskurven innerhalb der Messfelder Sinuskurven waren. Deshalb einleitend das Wort von Kant. Es hat sich weiterhin wahrscheinlich machen lassen, dass das untersuchte System die Tendenz hat, einer Störung durch Trägheitskräfte derart entgegenzuwirken, dass die Bewegung zur Ruhe kommt, dass also nicht nur eine Rückkopplung, sondern eine Gegenkopplung vorliegt. Ein anschauliches Beispiel möge anstelle komplizierter Ausführungen dies demonstrieren. Wenn jemand von einem Tisch auf den Fußboden herabspringt, springt er mit dem Fußballen auf und wie bei einem zweiarmigen Hebel, der im Sprunggelenk seine Drehachse hat, wird durch die kinetische Energie des fallenden Körpers der Fußballen nach oben, die Ferse aber nach unten bewegt. Die Ferse zieht jedoch an den Sehnen der Wadenmuskeln und in diesen werden die erwähnten elastischen Nervenendorgane gedehnt, welche durch ihre in das Rückenmark leitenden Nervenfasern Signale zu den motorischen Nervenzellen senden. Die Nervenzellen schicken hierauf ihrerseits Impulse zu den Muskelzellen der Wadenmuskeln in so lange ansteigendem Maß, bis die Kraft der Muskeln groß genug ist, um eine weitere Dehnung der elastischen Endorgane zu verhindern. Dies ist dann der Fall, wenn die Muskelkraft die Bewegung abgestoppt hat und die kinetische Energie des fallenden Körpers in den Muskeln in Wärme verwandelt wurde. Es handelt sich bei diesem Rückkopplungsapparat also um eine automatische Bremse mit dem Zweck, eine Störung der Ruhe, die durch Trägheitskräfte ausgelöst wurde, zu beseitigen und den Ruhezustand, den Zustand des minimalsten Stoffwechsels wiederherzustellen. Ein derartiger Mechanismus, der eine Störung durch Gegenkoppelung beseitigt, wie er in den Jahren 1925 bis 1927 erstmals beschrieben wurde, folgt den Prinzipien jener zur Zeit sehr interessierten Kybernetik, wie sie von N. Wiener, von der mathematischen Seite her kommend, 1948 in umfassender Weise dargestellt wurde. Der früher beschriebene Mechanismus ist im Sinne der heutigen Regeltheorie ein sogenannter Folgeregler mit dem Ziele, die Differenz zweier Größen, also der Muskelkraft und der Umweltkraft, möglichst klein zu halten. Es ist ein biologischer Regelmechanismus, der damals entdeckt wurde. 1784 hat James Watt den Fliehkraftregler entdeckt, Maxwell hat die ersten Ansätze für eine Regelungstheorie gemacht und 1905 hat M. Dolle ein Werk über die Regelung von Kraftmaschinen verfasst. Es ist sehr bemerkenswert, dass Physiker und Techniker unabhängig von der Biologie dieses kybernetische Organisationsprinzip angewendet und in die unbelebte Natur hineingetragen haben, obwohl es im Leben Organismus seit jeher angewendet ist und gleichfalls ein Urprinzip des Lebens darstellt. Nach der Entdeckung des ersten biologischen Reglers lag dieses Arbeitsgebiet in Physiologie und Biologie ungefähr 20 Jahre lang brach und in zähem Festhalten an der alten Reflexlehre, die sich nur mit der offenen Kausalkette befasste, wurde die Bedeutung des Rückkoppelungsphänomens nicht gewertet und teilweise in seinen Konsequenzen auch nicht verstanden. Dies war die Hauptschwierigkeit, dass man auf diesem Gebiet der Biologie nicht schneller vorangekommen ist. Dem Zuhörer wird vielleicht bewusst geworden sein, dass dieses oben für die Muskeln beschriebene Regelprinzip nur funktionieren kann, wenn ein kleiner Teil der von den Muskeln produzierten mechanischen Energie auf die elastischen Nervenendorgane übergeht und damit die Signalgebung zu den Nervenzellen möglich macht, denn nur hierdurch kommt erst die Selbsterregung des Systems zustande. Dies gilt für die biologischen Regler ebenso wie für jene in der Technik. 1932 wurde dies bereits folgendermaßen ausgedrückt. Gerade diese biologische Rückkoppelung ist eines der wesentlichsten Kennzeichen eines Lebensprozesses und es ist bemerkenswert, dass nicht nur im lebenden Substrat das Prinzip dieser Selbsterregung vorzufinden ist, sondern in der unbelebten Natur auch noch in jenen Maschinen, die der Mensch hergestellt hat und die automatisch laufen. Das Wesentliche ist jedenfalls, dass immer ein gewisser, meist sehr kleiner, Teil jener Energie, die die arbeitsleistende Maschine produziert, notwendig ist, um die Arbeitsmaschine selbst in Gang zu halten. Man vergleiche zum Beispiel den Zündungsmechanismus in einem Explosionsmotor. Dass ein gewisser, meist kleiner Teil jener Energie, welche die Maschine produziert, nötig ist, um die Maschine selbst in Gang zu halten, ist dieselbe Aussage, wie sie die Kybernetik beinhaltet. Man kann also von biologischer Regelung bzw. von Kybernetik dann sprechen, wenn ein System folgendermaßen organisiert ist. Eine Größe, die zum Beispiel konstant gehalten werden soll, wird durch einen Fühler kontrolliert. Dieser meldet einer Zentralstelle das Ergebnis durch Signale. Diese Zentrale veranlasst wiederum durch Signale einen Verstellmechanismus, die vom Fühler kontrollierte Größe zu ändern. Wenn die kontrollierte Größe zunimmt, dann veranlasst die Zentrale ihre Abnahme. Wenn die kontrollierte Größe aber abnimmt, veranlasst die Zentralstelle ihre Zunahme. Eine Einrichtung, die derartig funktioniert, funktioniert im Sinne der Kybernetik. Ein System, wie hier beschrieben, heißt man einen Halteregler, denn wenn eine Störung die kontrollierte Größe verändert, führt solcher Apparat dazu, dass die gestörte Größe wieder auf ihren früheren Wert zurückgeführt und einbalanciert wird. Es hat sich gezeigt, dass viele lebenswichtige Betriebsgrößen auf diese Weise im Organismus gegen den Einfluss von Störungen konstant gehalten werden. Zum Beispiel wird der mittlere Blutdruck, der osmotische Druck, die Körpertemperatur, die Durchblutungsgröße eines tätigen Muskels, die Pupillenweite, das Spiel der äußeren Augenmuskeln beim Schauen und noch viele andere Größen durch Regelmechanismen beherrscht. Auch die Atmung ist als ein Regelmechanismus beschreibbar, der im Organismus der Konstanterhaltung einer bestimmten Größe der Wasserstoffionenkonzentration dient. Fortgesetzt zeitlebens müssen Störungen herauskompensiert werden. Wo die Störung nicht herauskompensiert wird, tritt der Tod ein. Im Wesentlichen sind also Lebensäußerungen das Spiel von Regelmechanismen, welche Störungen des Lebens zu beseitigen bestrebt sind. So betrachtet könnte man auch sagen, Leben heißt fortgesetzt gestört werden. Auch in der Biochemie zeigt sich in steigendem Maße, dass rückgekoppelte Systeme, die im Sinne der früher skizzierten biologischen Regelung bzw. der Kybernetik organisiert sind, eine wichtige Rolle im lebenden Organismus spielen. Wenn man sich fragt, welche Bedeutung diese kybernetische Betrachtungsweise in Biologie, Medizin, Soziologie und Technik hat, dann ist zu sagen: Erstens kann man die verschiedensten Vorgänge in unserem Körper, die man bisher überhaupt nicht miteinander vergleichen konnte, auf das einheitliche Urprinzip der biologischen Regelung zurückführen. Dem Zerfall der Wissenschaft in lauter einzelne Sektoren und Disziplinen, die sich gegenseitig nur mehr schwierig oder gar nicht mehr verstehen konnten, wird hierdurch entgegengewirkt. Zweitens bekommt der Mediziner mit der Zeit neue Hilfsmittel in die Hand, welche es ihm gestatten, bei Mängeln der normalen Funktion solcher Regelkreise zielstrebiger dort einzugreifen, wo die Dysfunktion ihren Sitz hat. Für Diagnose und Therapie mancher Krankheiten scheint von Seiten der biologischen Regelung mancher Fortschritt zu erwarten. Drittens ist zu bedenken, dass diese im Sinne der Kybernetik arbeitenden Regelmechanismen des Organismus vor allem den Zweck erfüllen, den einzelnen Individuen, aus denen sich der Zellstaat unseres Organismus zusammensetzt, eine möglichste Konstanz ihrer Umweltbedingungen, also ihrer Lebensbedingungen, zu gewährleisten. Es hat große Wahrscheinlichkeit für sich anzunehmen, dass alle Staatenbildung, mögen es nun Zellstaaten wie die Organismen von Mensch und Tier, also kollektive erster Ordnung, oder mögen es Gesellschaftsstaaten von Tieren und Menschen, kollektive zweiter Ordnung sein, aus der Tendenz heraus entstehen, den Individuen, die solchen Staat bilden, den Lebenskampf zu erleichtern. Dies geschieht in Zellstaaten und auch in Gesellschaftsstaaten. Dadurch, dass das Kollektiv Regelmechanismen ausbildet, welche Störungen vom Individuum fernhalten. Wo dies nicht gelingt, hat der Staat für das Individuum seinen Sinn verloren. So betrachtet hat auch die Soziologie von der kybernetischen Betrachtungsweise zu gewinnen, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Rückkopplung jene Beziehungen erforscht, welche das Zusammenleben der Individuen in menschlichem Gesellschaftsstaate regeln. Was die Technik betrifft, so hat diese bereits ungeheure Fortschritte durch die Benutzung von Regelmechanismen gemacht. Die Maschinen fangen an, in steigendem Maße automatisch zu arbeiten. Wo im vergangenen Jahrhundert alles daran gesetzt wurde, um die Muskelarbeit durch arbeitsleistende Maschinen zu ersetzen, führt jetzt der Weg dorthin, wo die Leistungen des Gehirns jener Menschen, welche die Maschinen bedienen, durch Regelmechanismen, also durch Automaten, ersetzt werden können. Wo soll das hinführen? Vielleicht darf man es hier machen wie ein Mathematiker, der eine rätselhafte Formel vor sich hat. Er setzt die Grenzgrößen in die Formel ein, die Größen unendlich und null, um zu sehen, was diese Formel an den Grenzen aussagt. So betrachtet müsste der Grenzfall einer fortschreitenden Entwicklung automatisch funktionierender Regelmechanismen und Regelmaschinen in der Technik dann erreicht sein, wenn die Güterproduktion völlig automatisch geworden ist. Das Tischlein deck ich, wäre der Grenzfall, der aber wahrscheinlich nie ganz erreicht werden kann. Auch die Maschinen müssen sich schließlich ohne Mithilfe des Menschen selbst herstellen und reproduzieren. Im Rahmen kybernetischer Betrachtungsweise scheint solches ebenso möglich, wie etwa in den Zellkernen die Desoxyribonukleinsäure als Matrize wirkt, um schließlich sich selbst zu kopieren und zu reproduzieren. Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, dass eine Betrachtungsweise des Lebens vom Standpunkt biologischer Regelung unter kybernetischen Aspekten auch noch weit in die Philosophie hineingreift. In der Technik und im Organismus sind viele Regler dadurch eigentümlich, dass sie eine Störung zwar weitestgehend, aber doch nicht hundertprozentig zu beseitigen imstande sind. Würde ein solcher Regler, wie man ihn in der Technik als P-Regler bezeichnet, eine Störung hundertprozentig herauskompensieren, so würde er die Voraussetzung seiner eigenen Funktion beseitigen. Warum dem so ist, bleibe vorläufig hier dahingestellt. Es muss also im Organismus der Einfluss einer Störung möglichst weitgehend beseitigt werden, aber er darf nicht völlig aufgehoben werden. Es muss eine mehr oder weniger kleine restliche Störung, ein sogenannter Restreiz, bestehen und übrig bleiben. Hier gibt uns die Sphinx des Lebens ein besonderes Rätsel auf. Würden die Störungen aus der Umwelt nicht durch Regelmechanismen herauskompensiert, dann müsste der Organismus zerfallen und dies wäre der Tod. Würden die Störungen aber völlig herauskompensiert, dann würden diese Regelmechanismen sich selbst in ihrer Funktion ausschalten und dies wäre gleichfalls der Tod. Ohne weiter Bestehen einer restlichen, unkompensierten Störung würden die Halteregler des Organismus, wie man sagt, instabil und das Leben könnte nicht weiter aufrechterhalten werden. Dieses Phänomen des Restreizes spielt von den einfachsten vegetativen Haltereglern im Organismus bis hinauf zu den höchsten zentralnervösen Funktionen der Hirnrinde eine lebenserhaltende Rolle. Für die psychischen Funktionen spielt der Restreiz jene Rolle eines faustischen Unbefriedigtseins als eine Voraussetzung für den Antrieb zum Weiterleben. Hier kommt man mit der kybernetischen Betrachtungsweise aber bereits tief in die Philosophie hinein.
Soweit Professor Richard Wagner mit unserem ersten Teil zur Kybernetik.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Beginn und Aufstieg der Kybernetik. In unserer Vortragsreihe geht es nun weiter mit Diplom-Ingenieur Dr. Konrad Zuse. Er verstarb 1995 und wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Zuse hat sich nicht nur mit der Herstellung programmgesteuerter Rechenmaschinen befasst und diese für industrielle Zwecke zur Einsatzreife geführt, nein, er zählt bis heute zu den Pionieren seines Fachgebietes. Zudem veröffentlichte er eine Fülle an Werken über die Konstruktion und Entwicklung programmgesteuerter logistisch-kombinatorischer Rechenanlagen und über technische Probleme der Automation. Zuse war Inhaber der Zuse KG in Bad Hersfeld und lebte im hessischen Hünfeld. Sein größter Erfolg: der erste voll arbeitsfähige, programmgesteuerte und elektromechanische Digitalrechner der Welt, der ihm im Jahr 1941 gelang. Den Vortrag, den wir gleich hören, hielt der Ingenieur im Alter von 52 Jahren 1963.
Die Kybernetik ist eine verhältnismäßig junge Wissenschaft. In den etwa 20 Jahren ihrer Entwicklung hat sie aber schon erhebliche Bedeutung erlangt. Spürt man dem Ursprung dieser neuen Wissenschaft nach, so muss man verschiedene Wurzeln betrachten. Als der eigentliche Begründer der Kybernetik gilt allgemein Norbert Wiener, der etwa während des Zweiten Weltkrieges den Grundstein hierfür legte, angeregt durch regeltechnische Probleme. Zwar gab es schon lange eine Regelungstechnik und es war auch schon üblich, dass spezielle Regelungsprobleme im engeren Sinne mathematisch behandelt wurden. Diese einfachen Regelungsprobleme führten zu komplizierteren Regelungsproblemen und in vielen Fällen erwiesen sich solche Lösungen des Regelungsproblems jedoch nicht als ausreichend. Man war gezwungen, an neuen Gesichtspunkten zu verfahren. Das Studium komplizierter technischer Systeme führte bald zu Analogien mit den lebendigen Organismen. So sind zum Beispiel in einem großen chemischen Betrieb zahlreiche Faktoren miteinander verknüpft, die einen bestimmten chemischen Prozess richtig ablaufen lassen, und man konnte Analogien finden zu lebenden Organismen wie beispielsweise dem menschlichen Körper, bei dem ebenfalls sehr komplizierte Regelungsvorgänge ablaufen, die die Mediziner mit ihren eigenen Fachwörtern wie Hormonen, Enzymen und so weiter theoretisch zu erklären versuchen. Es entstand so in wenigen Jahren ein neues Gebäude von Anschauungen, Modellen, Formeln und so weiter, das wir heute unter dem Namen Kybernetik zusammenfassen. Etwa parallel hiermit, aber im Wesentlichen unabhängig davon, liefen sowohl in Deutschland als auch in den USA verschiedene andere Entwicklungen, welche den Bau von programmgesteuerten Rechenmaschinen zum Ziel hatten. Auch hier ergaben sich eine Reihe von neuen Gesichtspunkten, verschiedene Verfahren und neue Lösungsmethoden. Konstruktiv führte diese Entwicklung zu den heute so bekannten elektronischen Rechengeräten, wenn auch allerdings die ersten Geräte nicht eigentlich elektronisch waren, sondern mechanisch bzw. elektromechanisch mit Relais und Mitteln der Fernsprechtechnik arbeiteten. Mathematisch wurde weitgehend eine besondere Disziplin, die Logistik, herangezogen. Dieser Zweig der mathematischen Wissenschaft war bis dahin wenig bekannt und hatte eigentlich nur wenig praktische Bedeutung erlangt. Dafür war er aber umso mehr für theoretische Untersuchungen angewandt worden. Die Logistik war geschaffen worden, um mathematische Sätze formelmäßig und lückenlos aus Axiomen ableiten zu können. Das heißt, man wollte etwa in demselben Sinne, wie es seinerzeit schon Euklid für die Geometrie durchgeführt hatte, ein ganzes mathematisches Gebäude auf wenige Axiome zurückführen. Diese Entwicklung war äußerst interessant und führte zu verschiedenen mathematischen Disziplinen, zum Beispiel dem Aussagenkalkül, der bei den programmgesteuerten Rechenmaschinen sehr gut angewandt werden konnte. Sehr bald ergaben sich zwischen diesen Entwicklungszweigen und der Kybernetik, hervorgegangen aus der Elektronik einerseits und der Regelungstechnik andererseits, sehr enge Beziehungen. Mit der Entwicklung zu komplizierteren Formen kamen beide Zweige mit ähnlichen Problemen in Berührung und man kann als das gemeinsame Bindeglied wohl die Informationsübertragung und Verarbeitung ansehen. Bei der Aufdeckung von Analogien zwischen technischen und biologischen Regelvorgängen zeigte sich zum Beispiel die Nervenfaser als Mittel zur Informationsübertragung und entsprechende Analogien zur gesamten Nachrichtentechnik konnten entwickelt werden. Auf der anderen Seite zeigte die theoretische Untersuchung der elektronischen Rechenmaschine, dass hier der Begriff der Information von entscheidender Bedeutung ist. Der Begriff des Bit, des Ja-Nein-Wertes, ein Wort, das erst durch diese neuen Wissenschaften geprägt worden ist, Bit bedeutet eigentlich die Zusammenfassung der beiden englischen Wörter Binary Digit. Dieser neue Begriff erstellt die kleinste Informationseinheit dar, mit der diese Geräte arbeiten. Das Interesse dieser Betrachtungsweise zielt allerdings mehr auf die Informationsverarbeitung hin. Hierbei leistet die Logistik gute Hilfe bei der Festlegung der Gesetze, nach denen einzelne Informationseinheiten miteinander verknüpft werden können. Es war daher ganz natürlich, dass diese beiden Zweige der modernen Entwicklung die Tendenz hatten, sich zu vereinigen. Und so hat es sich heute eingebürgert, ungeachtet der ursprünglich getrennten Quellen, den Gesamtkomplex der theoretischen Untersuchungen und ihrer Ergebnisse auf diesem Gebiet als Kybernetik zu bezeichnen. Ich selbst gebe gern zu, dass ich mehr aus dem Lager der programmgesteuerten Rechenmaschinen komme und daher eigentlich nicht die Voraussetzungen mitbringe, um einen Einführungsvortrag über ein so umfangreiches Gebiet zu halten. Ich bin mir der Gefahr bewusst, dass dabei vielleicht die ursprünglichen Quellen der Kybernetik, wie Wiener sie darstellte, zu kurz kommen und dafür die Belange der programmgesteuerten elektronischen Rechenmaschinen stark betont werden. Ich hoffe aber zuversichtlich, dass im Laufe der folgenden Vorträge auch die andere Richtung genügend gewürdigt wird. In diesem Sinne möchte ich mich darauf beschränken, die Kybernetik aus der Perspektive des Rechenmaschinenbauers zu betrachten. Wir Rechenmaschinenbauer sind im Allgemeinen durch unsere tägliche Arbeit vor sehr nüchterne praktische Aufgaben gestellt. Es handelt sich stets um die Lösung konkreter Probleme. So sollen etwa komplizierte wissenschaftliche Rechnungen mit der Maschine in bestimmtem Umfang und in festgesetzter Zeit durchgeführt werden können oder eine Menge von Daten nach bestimmten Gesichtspunkten verarbeitet werden. Dies führt zu Gedanken über Auslegungen der Maschine, der Ein- und Ausgabegeräte, der Rechenwerke, Speicherwerke und so fort. Unsere theoretische Arbeit besteht dabei in der Auflösung der zu behandelnden Informationen in einzelne Gruppen und diese möglichst in einzelne Bits. Konstruktiv benötigen wir dann Elemente, die solche Bits repräsentieren, zum Beispiel Flip-Flops, sie über eine Leitung zu übertragen oder sie zu speichern. Aus diesen Konstruktionselementen entsteht dann eine datenverarbeitende Anlage und das Geschick des Konstrukteurs besteht in erster Linie darin, für die verschiedenen Anforderungen die richtigen Konstruktionselemente herauszusuchen. Das Problem der Speicherung von Daten hat dabei eine besondere Bedeutung. So ist zum Beispiel die Frage der Speicherkapazität, der Zugriffszeit und des Aufwandes oder des Preises einer Anlage sehr wichtig. Und in jedem Falle stehen dem Konstrukteur verschiedene konstruktive Lösungen zur Verfügung, zum Beispiel Magnettrommeln, Ferritkernspeicher, Scheibenspeicher, Magnetbänder und so fort. In dieser Sicht ist das Gedächtnis das konstruktive Element zur Informationsübertragung in Zeitrichtung, das heißt die Aufbewahrung von Informationen von dem Zeitpunkt ihrer Entstehung bis zu einer späteren Wiederverwendung. Die von der anderen Seite herkommenden Kybernetiker sehen das Problem des Gedächtnisses mitunter etwas anders. Sie setzen zum Beispiel Formeln für eine Vergessungskurve und dergleichen an. Dazu können Rechenmaschinenbauer nur sagen, sehr interessant, so kann man es auch machen. Aber in unserer täglichen Arbeit nützt uns ein solches Gedächtnis mit automatischem Schwund nichts. Ein magnetischer Speicher ist nur brauchbar, solange die ihm aufgetragene Information einwandfrei zur Verfügung steht. Lässt die Magnetisierung nach, so muss die Information rechtzeitig regeneriert oder umgeschrieben werden. Das ist ein klarer Entweder-oder-Prozess, kein durch Formeln erfassbarer Informationsschwund. Hier zeigt sich vielleicht einer der wesentlichen Unterschiede der beiden Betrachtungsweisen. Aber die praktische Arbeit des Rechenmaschinenbauers besteht nicht nur darin, brauchbare Rechenmaschinen zu entwerfen, sondern diese auch zu benutzen. Schon der Oberbegriff programmgesteuerte Rechenmaschine sagt, dass diese Maschine nach Programmen arbeitet, das heißt, sie verarbeitet Informationseinheiten nach bestimmten Regeln, die zu einem Programm zusammengefasst sind. Das Aufsetzen dieser Programme hat heute die größte Bedeutung erlangt. Es ist sicher interessant zu hören, dass auch hier Brücken zur Kybernetik bestehen. Von den Kybernetikern wird gern die berühmte Turing-Maschine als typisch kybernetische Maschine zitiert. Turing war ein englischer Logistiker, der sich schon lange bevor die elektronischen Rechenmaschinen ihre heutige Bedeutung erlangten, mit dieser Frage befasst hat. Für ihn diente aber umgekehrt das Modell der Rechenmaschine lediglich als Modell für bestimmte mathematische Beweise. Ihn interessierte die Frage, welche Funktionen überhaupt berechnet werden können, im theoretischen Sinne. Er hatte nicht im geringsten die Absicht, eine für praktische Zwecke brauchbare Rechenmaschine zu konstruieren. Seine interessanten Gedanken werden sicher in den folgenden Vorträgen noch aufgegriffen werden. Auch hier zeigt sich ein Unterschied in den Betrachtungsweisen. Die Überlegungen und Resultate von Turing sind zwar auch für den Rechenmaschinenbauer von großem Interesse, aber die entscheidende Frage, wie man praktisch brauchbare Minimalformen von programmgesteuerten Rechenmaschinen entwickeln kann, hat nach wie vor einer systematischen Beantwortung. Erst die Zukunft muss erweisen, ob eine über das Gesamtgebiet gespannte allgemeine Kybernetik hier befruchtend wirken kann. Ebenso ist noch zu klären, ob für spezielle Probleme spezielle Maschinen gebaut werden sollen oder ob eine universale Maschine möglichst alle Aufgaben lösen kann. Die Amerikaner haben hierfür die Ausdrücke Hardware und Software eingeführt. Das heißt, man kann ein Problem schaltungsmäßig mit geschickter Verknüpfung von konstruktiven, also gewissermaßen harten Elementen oder auf dem Wege der Programmierung lösen. So kann für den Rechenmaschinenbauer die Frage lauten, brauchen wir für verschiedene Zwecke, wie zum Beispiel die Lösung von linearen Gleichungen, die Lohnberechnung für eine Fabrik, die Steuerung einer Werkzeugmaschine, verschiedene Geräte oder kann ein Gerät alles? Die allgemeine Tendenz geht heute darin, die Rechengeräte möglichst vielseitig einsetzbar zu bauen, sodass die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten durch Programmierung erschlossen werden können. Man sollte daher auch nicht sagen, es gibt Maschinen, die das Wetter berechnen, andere, die eine chemische Fabrik steuern oder andere, die vielleicht Schach spielen. Es wäre richtiger zu sagen, wir verfügen über Programme für die Wetterrechnung, die Prozesssteuerung oder das Schachspielen. Moderne Rechner sind im Allgemeinen in der Lage, derartige Probleme durchzurechnen, wobei natürlich die Gesamtauslegung der Maschine und insbesondere die spezielle Programmsprache gewisse Beschränkungen auferlegen. Die Kybernetiker gehen bei ihren Überlegungen gern von Modellen aus. Man entwickelt zum Beispiel Modelle für lernende Maschinen. Hierbei spielt der Begriff der Lernmatrix eine wichtige Rolle. So interessant diese Modelle einerseits sind, so setzt sich doch andererseits die Erkenntnis mehr und mehr durch, dass im Prinzip die gleichen Untersuchungen auch durch geschickte Programmierung vorhandener elektronischer Rechenmaschinen durchgeführt werden können und dass diese zu gleichen Ergebnissen führen müssen. Es wird aufschlussreich sein, in den folgenden Vorträgen gerade zu diesem Thema verschiedene Ansichten zu hören. Selbstverständlich wird auch der praktische Rechenmaschinenbauer aufmerksam verfolgen, zu welchen Ergebnissen die Kybernetiker bei ihren grundsätzlichen theoretischen Untersuchungen über die Möglichkeiten der Maschinen überhaupt gekommen sind. Nur die Frage der künstlichen Intelligenz, des Lernens und so weiter sind von Kybernetikern sehr umfangreiche Untersuchungen angestellt worden. Eine ebenfalls junge Wissenschaft, die Unternehmungsforschung, steht zwischen beiden Richtungen. Sie ist einerseits klar auf praktische Aufgaben der Unternehmensführung ausgerichtet und benutzt hierfür programmgesteuerte Rechenmaschinen. Andererseits befasst sie sich mit der Kybernetik, um Analogien zwischen einem Unternehmen und einem lebenden Organismus aufzudecken. Die Kybernetiker sprechen von Modellen einer kybernetischen Fabrik, die Rechenmaschinenleute von organisatorischen Programmen zur Fertigungsplanung und Fertigungssteuerung. Im Endeffekt folgen sie zwar bei der Bearbeitung eines Problems verschiedenen Wegen, jedoch vereinen sie sich diese logisch in dem gleichen Gesamtgebiet. Somit mag es berechtigt sein, diese Zweige von Wissenschaft und Forschung mit dem gemeinsamen Namen Kybernetik zusammenzufassen. Ein typisch kybernetisches Problem, das mich persönlich besonders interessiert, ist das der sich selbst produzierenden Maschine. Der berühmte Mathematiker von Neumann hat diese Frage vom theoretischen Standpunkt aus untersucht. Er gelangte zu dem hochinteressanten Ergebnis, dass Maschinen, die in der Lage sind, sich selbst nachzubauen, grundsätzlich möglich sind. Allerdings ist diese Aufgabe zunächst nur theoretisch gelöst, nämlich für solche Maschinen und Geräte, die sich aus vorfabrizierten Teilen durch einfaches Zusammensetzen aufbauen lassen. Mich selbst beschäftigt die Frage, aber nicht so sehr als Mathematiker, sondern vor allem auch als Ingenieur. Hier bekommt das Ganze natürlich ein ganz anderes Gesicht. Sich selbst nachbauen heißt natürlich nicht nur, Bausteine in Form von sogenannten Einschüben zu kombinieren, sondern auch die Baueinheiten selbst zu fertigen. Hier wird sofort das Gesamtproblem der automatischen Fabrik aufgeworfen. Bei dessen Lösung stehen wir aber heute noch am Anfang. Wohl kann man eine Reihe von Fertigungsprozessen schon vollautomatisch ablaufen lassen, jedoch kann noch keine Rede davon sein, dass etwa die einzelnen Fertigungsvorgänge, die zur wirklichen Fabrikation etwa einer automatischen Werkzeugmaschine selbst erforderlich sind, vollautomatisch durchgeführt werden können. Hier ist mindestens die Arbeit einer ganzen Generation von Ingenieuren und Theoretikern erforderlich. Allerdings kann man heute schon absehen, dass uns die Entwicklung Schritt für Schritt in dieser Richtung weiterführen wird. Auch hier werden die Betrachtungen der Kybernetiker von großer Bedeutung sein, welche ja gerne die Analogien zu lebenden Organismen heranziehen. Wir wissen heute schon, dass beispielsweise die Viren sich nur auf bestimmten Nährboden ernähren können. Es sind also gewissermaßen sich selbst reproduzierende automatische Fabriken, die vorgefertigte Teile benötigen, etwa fertige Einschübe, wie von Neumann es in seinen Untersuchungen voraussetzte. Dieser bestimmte Nährboden enthält bereits hochentwickelte organische Verbindungen, Kohlenwasserstoffe und so fort, Eiweißmoleküle von sehr komplizierter Struktur, die man sehr wohl als ein vorgefertigtes Teil bezeichnen kann, weil sie von einem anderen Organismus bereits in komplizierter Form aufgebaut wurde. Wir die Natur in ihrer Arbeitsweise verfolgen, umso mehr werden wir diese Analogien fortsetzen können. Wir können dann selbstverständlich dazu übergehen, wie diese vorgefertigten Bausteine wiederum durch Enzyme aus einfachen Eiweißmolekülen zusammengesetzt werden und so fort. Hier ergibt sich also ein hochinteressantes Gebiet und gerade die Methode der Kybernetiker, stets mit Analogien zur Natur zu arbeiten, wird uns hier sehr viel weiterführen und auch dem praktischen Ingenieur gute Hinweise geben können. Ist zum Beispiel die Arbeit der automatischen Fertigung auf breiter Basis erst einmal geleistet, so können hieran wieder interessante theoretische Erwägungen angeschlossen werden. Hat man die Voraussetzung geschaffen, dass eine bestimmte Fabrik sich selbst reproduzieren kann, so siehst du sie sich vielleicht auch so entwickeln, dass sie fähig wäre, sich selbst im halben Maßstab nachzubauen. Setzt man dieses Verfahren theoretisch fort, so würde eine Reihe von stetig kleiner werdenden Fabriken entstehen, die schließlich so klein würden, dass man sie unter dem Mikroskop betrachten müsste. Selbstverständlich sind in jeder Stufe die physikalischen und technischen Bedingungen wieder anders. Also mit einer einfachen Verkleinerung wird man nicht weiterkommen. In jeder Stufe wird man andere Konstruktionselemente verwenden müssen und jede Stufe wird für sich ein eigenes Studium einer ganzen Gruppe von Ingenieuren erfolgen, um diese zu praktischen Arbeiten zu bringen. Im Prinzip ist dieser Weg aber durchaus denkbar. Ebenso könnte man aus der verkleinerten Form wiederum eine sich vergrößernde Reihe von Fabriken ableiten. Und hieraus ergibt sich dann das Problem der technischen Keimzelle. Es liegt nahe, die Analogie zur biologischen Keimzelle theoretisch zu untersuchen. Die Kybernetiker wissen bereits, dass die Gene Träger von Programmen sind, nach denen ein biologischer Organismus aus einer Keimzelle aufgebaut wird. Hier entstehen also weitere Verbindungen zwischen den verschiedenen Zweigen der Forschung und Wissenschaft, welche sich heute in dem Gesamtgebiet der Kybernetik vereinigen. Gerade diese Frage der Keimzelle wird in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, eine ganz erhebliche Bedeutung erlangen. Wir sind leider heute noch nicht so weit, dass die Biologen uns das in den Genen enthaltene Programm gewissermaßen auf Lochstreifen reproduzieren können. Es wird aber intensiv daran gearbeitet und es sprechen Anzeichen dafür, dass dieses Problem einmal gelöst werden wird. In Analogie hierzu werden wir die Programmierungstechnik der automatischen Fertigung weiter verfeinern und es wird eines Tages eine Wissenschaft für sich sein, die Keimzelle oder das mathematische Grundprogramm für etwa ein Hydrierwerk so zu entwickeln, dass hieraus nach einem bestimmten Programm bestimmte technische Gebilde, kleinere Fabriken oder auch größere Anlagen entstehen können. Rein theoretisch gesehen hat man heute schon solche Untersuchungen durchgeführt. Man kann beispielsweise in einer elektronischen Rechenmaschine, die einen noch unbeschriebenen Speicher hat, sagen wir mal eine Magnettrommel, die zunächst nicht magnetisiert ist, kann man mit dieser Maschine im Allgemeinen zunächst nichts anfangen. Man braucht gewisse Anfangsbefehle, um die Maschine überhaupt zum Laufen zu bringen, die schon in gewisser Hinsicht eine Keimzelle darstellen. Allerdings muss dann diese Keimzelle von außen zum Arbeiten angeregt werden. Es wird ihr im Allgemeinen dann ein vorgearbeitetes Grundprogramm eingegeben, was man wiederum als eine Art Information, die den Genen vergleichbar ist, darstellen kann. Und man kann dann Programme entwickeln, die auf dieser Trommel sich weiter und weiter ausbreiten und erhält so ein Gebilde, was zunächst aus wenigen Keimelementen aufgebaut wird. Das ist zunächst eine rein mathematische Arbeit und ihre Übertragung auf konstruktive Probleme ist durchaus denkbar und wird in der Zukunft erhebliche Bedeutung bekommen. Eine interessante Analogie ist zum Beispiel die Frage, wie sieht der Kybernetiker oder der Ingenieur das Krebsproblem? Für den Ingenieur und die Kybernetiker ist der Krebs ein Fehler im Programmablauf. Irgendetwas hat im Programmablauf nicht funktioniert und es kommt zu Wucherungen. Und das Wunderbare bei dieser Frage ist eigentlich nicht diejenige Frage, wie ist Krebs möglich, sondern umgekehrt, wie ist es möglich oder wie macht es die Natur, dass Krebs so selten auftritt? Denn wir Ingenieure sind noch lange nicht so weit wie die Natur. Unsere Programme laufen keineswegs immer so einwandfrei und fehlerfrei ab, wie es in der Natur geschieht. Und bei den ungeheuer komplizierten Vorgängen, die bei dem Aufbau eines Organismus ablaufen müssen, müsste die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler im Programmablauf viel größer sein. Auch hier kommen wir zu einem Problem der Fehlerkompensation. Auch die Kybernetiker haben sich hiermit intensiv befasst, nämlich wie ist es möglich, Organismen, die mit fehlerhaften Elementen arbeiten, trotzdem fehlerfrei arbeitend zu gestalten. Auch hier sind Analogien zur Natur denkbar, wenn sie auch noch nicht restlos gelöst sind. Wahrscheinlich arbeitet die Natur mit einem ungeheuren Überfluss an Mitteln, und macht alles nicht nur zweimal, dreimal, sondern noch weit häufiger und setzt für Lösung einer wichtigen Entscheidung eben eine ungeheure Zahl von Elementen ein, was sich schon daraus ergibt, dass wir es mit einer ungeheuren Zahl von ganglien Zellen, die in viele Milliarden geht, in unserem menschlichen Gehirn zu tun haben. Die Kybernetiker haben Theorien entwickelt, wie man Rechengeräte mit ähnlichem Überfluss an Informationsverarbeitung aufbauen kann und auch Formeln entwickelt, wie man dann zu einer beliebig kleinen Fehlerhäufigkeit gelangen kann. Hier entstehen also eine Reihe von weiteren Verbindungen zwischen den verschiedenen Zweigen von Forschung und Wissenschaft, welche sich heute in dem Gesamtgebiet der Kybernetik vereinen. Es ist also zu wünschen, dass die Zusammenarbeit der mehr praktischen Rechenmaschinenbauer und der mehr theoretischen Kybernetiker in Zukunft noch intensiver wird. Durch gegenseitige Befruchtung werden Probleme von weitragendster Bedeutung gelöst werden können. Es ist nur zu wünschen, dass in den folgenden Vorträgen aus dem umfangreichen Gebiet Ansichten aus möglichst verschiedenen Lagern vorgetragen werden. Ich bin überzeugt, dass auf diese Weise das Bild einer neuen, umfassenden Wissenschaft in weite Bevölkerungskreise eindringen wird.
Das, meine Damen und Herren, war Dr. Konrad Zuse aus dem Jahr 1963. Den dritten Teil zu Beginn und Aufstieg der Kybernetik hören Sie morgen zur gleichen Zeit.